politische Spannungen nutzt man natürlich dann auch sehr gerne, um eine Gesellschaft zu spalten. Und das kann man natürlich mit Fake News und Desinformation sehr, sehr gut vorantreiben.
Kreis und quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
Hagen, warst du denn schon mal von einem Hackerangriff betroffen?
Oh, also nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, so ganz genau weiß man das nicht.
Ja, ich weiß das schon. Also ich war jetzt auch nicht direkt betroffen, aber meine Hochschule zum Beispiel, die wurde letztes Jahr gehackt. Und da war ich aber ja auch schon lange fertig mit dem Studium. Und ich war von einem Datenleck betroffen, von einer Fotobearbeitungssoftware, die ich mal genutzt habe.
Okay, und bei der Hochschule hätten sie auch deine Daten auch mitnehmen können jetzt,
meine
oder?
Ganzen guten Noten.
Ja, die bringen
keinen.
Das
ist keine Ironie, ich hatte wirklich gute Noten.
Ich glaube dir das ungesehen. Wir sprechen aber heute über Hackerangriffe. Und daher erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer. Ich bin Hagen Wolf.
Und ich bin Leslie Schmidt. Hackerangriffe, also Systeme und Daten kapern und damit zum Beispiel Menschen, Unternehmen oder Krankenhäuser erpressen.
Ja, die Liste ist lang. Und dieses Jahr im Januar zum Beispiel attackierten russische Hacker Microsoft. Im Oktober wurde die Hotelkette Motel One gehackt und es erschienen Daten der Gäste und Kreditkartendaten im Darknet. Und gerade erst gestern ist bekannt geworden, dass wahrscheinlich das Bündnis Sarah Wagenknecht ebenfalls gehackt worden ist.
Und eine kürzlich veröffentlichte Studie, der CrowdStrike Global Threat Report, geht davon aus, dass die Zahl der Hackerangriffe 2024 weiterhin zunehmen wird.
Ja, und gerade Einrichtungen, die an Wahlprozessen beteiligt sind, die sollen von den Hackern ins Visier genommen werden. Darüber habe ich unter anderem mit einem der führenden Experten für Cybersicherheit gesprochen, und zwar mit dem Professor Dr. Dennis Kentschi-Kipka. Anfang Februar ist ein Krankenhaus Niedersachsen Opfer eines Hackerangriffs geworden. Das gesamte IT-System wurde lahmgelegt. Die Hacker haben dann gesagt, okay, ihr sollt uns Lösegeld bezahlen, dafür bekommt ihr eure Daten wieder, ihr könnt wieder arbeiten. Das Krankenhaus hat gesagt, nee, machen wir nicht, und die Polizei eingeschaltet. Die sind jetzt seit mehreren Wochen dabei, unterstützt von ungefähr 20 externen IT-Experten, das alles wieder herzustellen, wie es am Anfang war. Auch die Patientendaten, die digitalisiert wurden, sind weg. Das Krankenhaus hat jetzt diesen Angriff öffentlich gemacht. Wie oft kommt das vor eigentlich, dass Firmen sowas öffentlich machen, oder sagen viele, wir bezahlen das Geld und lassen das alles erstmal im Sande verschwinden?
Also da gibt es jetzt keine offizielle Statistik, wie oft das öffentlich gemacht wird. Die Krankenhäuser haben natürlich einen besonderen Fall. Das ist meistens eine kritische Infrastruktur. Das heißt, die haben auch bestimmte gesetzliche Meldepflichten an die Behörden, und dann im Zweifelsfall wird es auch irgendwann öffentlich an der Stelle. Es gibt natürlich genügend Unternehmen, die sagen, ja, also wo kein Kläger, da kein Richter. Ja, also wenn ich jetzt angegriffen werde, dann zahle ich einfach, teile das niemandem mit. Aber es ist ja irgendwo auch so, es geht ja nicht nur darum, dass Daten vielleicht verschlüsselt sind, sondern dass Daten vielleicht auch abgeflossen sind. Und wenn die dann irgendwann im Darknet landen eines Tages und ich dann irgendwo diese Daten käuflich erwerben kann, dann tauchen die doch wieder auf. Dann werden die irgendwie hochgespült und habe ich trotzdem am Ende den schwarzen Peter. Das heißt, da ist schon ein relativ hohes Risiko bei, wenn man das Ganze einfach verschweigt.
Digitale Patientenakte. Und jetzt sind sie geklaut worden. Was kann man mit den Daten alles machen jetzt?
Ja, also mit Gesundheitsdaten kann man ja ganz, ganz viel machen. Also wir haben das ja jetzt nicht nur in Deutschland gesehen. Und das erste Krankenhaus wurde ja auch schon im Jahr 2016 durch Ransomware, das ist ja diese Software, die eben diese Daten verschlüsselt, angegriffen. Und wir haben auch Fälle gehabt, wo eben in Skandinavien ein Psychotherapieanbieter, eine große Kette von Psychotherapieanbietern eben angegriffen wurde und hochsensible Behandlungsdaten, Befunddaten eben dann auch abgegriffen wurden, und dann werden die Leute eben, die Patienten, bedroht, dass ihre Daten online gestellt werden, wenn sie eben selbst nicht an Lösegeld zahlen als Patient. Und es kann natürlich auch sein, dass solche Sachen dann benutzt werden, um eben Cybermobbing zu betreiben, um Identitätsdiebstahl letzten Endes vorzunehmen. Teilweise in den USA hat es ja auch schon Hackerangriffe auf Krankenhäuser gegeben. Da wurden dann gar nicht mal die Gesundheitsdaten abgegriffen, sondern die Zahldaten, also Kreditkartendaten und Ähnliches. Und wir reden hier über hochsensible Daten, und für Cyberangreifer ist das natürlich ein gefundenes Fressen an der Stelle.
Krankenhäuser angreifen. Ich habe immer so gedacht, so ein Hacker hat eine gewisse Berufsehre. Es gibt so für mich so No-Gos, was man nicht macht als Hacker. Zum Beispiel Krankenhäuser angreifen, weil auch Menschenleben dran hängen. Gibt es sowas bei Hackern, so eine Berufsehre?
Ja, also ich glaube, Hacker, das ist ja so ein allgemeiner Begriff, der immer ganz gern herangezogen wird. Ich verwende immer den Begriff Cyberkriminelle. Und wenn wir jetzt über Kriminelle reden, dann ist das natürlich schwer mit Ehre, okay. und Berufsehre. Und da ist es einfach so, also ich meine, wo es was zu holen gibt, da greift man eben zu. Und das ist ganz normale Kriminalität letzten Endes, die aber hier auf einem anderen Wege stattfindet. Das heißt, von Ehre Ethik oder irgendwelchen Kodizes, ich glaube, davon braucht man darüber braucht man nicht sprechen.
Krankenhaus hat angezeigt, die Polizei ermittelt, Staatsanwaltschaft, Grippe und so weiter. Ja. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas aufdeckt, beziehungsweise dass man die Schuldigen fasst?
Ja, also natürlich zu ermitteln, wo es herkommt. Das ist manchmal gar nicht so schwer, weil sich eben diese Cyberkriminellen auch zu erkennen geben, weil sie dann sagen, wir gehören einer bestimmten Gruppierung zu und wir wollen eben, dass dieses Lösegeld bezahlt wird. Die Frage ist natürlich im weitergehenden Sinne, kann die Polizei die Leute dingfest machen? Und das ist das große Problem, weil die sitzen natürlich nicht in Deutschland, die sitzen auch nicht in der Europäischen Union, die sitzen oftmals eben in osteuropäische Staaten oder irgendwo in Fernost, also Nordkorea, Indien, Volksrepublik China. Das sind so die klassischen Orte und da kommt man natürlich auch nicht ohne weiteres an die ran und das wissen die auch. Das heißt, die operieren dann sozusagen aus einem sicheren Hafen an der Stelle. Dass die Polizei eingeschaltet wird, das ist natürlich trotzdem ein sinnvolles Prozedere, weil natürlich die Behörden auch dabei helfen können, so ein bisschen diesen Schaden in Grenzen zu halten und auch da Unterstützungsleistungen beispielsweise bieten können, dass sowas in Zukunft vielleicht auch nicht mehr passiert, aber dass man wirklich dann irgendwie die Täter hat, die dann gefasst werden und ausgeliefert werden. Das Risiko ist für diese Personen gleich null, kann man fast schon sagen.
Also eigentlich auch ein lohnendes Verbrechen in der Beziehung.
Ja, Cybercrime ist extrem lohnend. Also deswegen haben wir auch so einen starken Anstieg. Einerseits sind viele Unternehmen nach wie vor schlecht abgesichert, aber das gilt auch für Privatpersonen, weil eben vielfach noch der Glaube vorherrscht, mich kennt ja keiner. Ja, also warum sollte man mich dann letzten Endes angreifen? Aber es ist auch an der Stelle so, dass eben viele Unternehmen, also wir waren ja eben bei Ransomware-Zahlungen, also Lösegeldzahlungen für meine Daten, auch sehr bereitwillig die Daten zahlen. Also beispielsweise, weil keine Sicherungskopien vorhanden sind oder weil die Unternehmen meinen, ja, um meine IT-Systeme wieder zum Beispiel in der Produktion zu Laufen zu bringen, wird es viel länger dauern und der Betriebsausfallschaden ist dann einfach viel größer, wenn ich jetzt irgendwie die Backups erstmal mühselig zusammensuche, wenn die überhaupt vorhanden sind, anstelle das Lösegeld zu bezahlen. Das kann eben auch ganz schnell nach hinten losgehen an der Stelle, weil entweder es auch sein kann, dass die Daten gar nicht wiederhergestellt werden oder dass eben ein technischer Fehler vorliegt, dass die Daten nicht mehr vollständig wiederhergestellt werden können oder, und das übersehen eben auch viele, dass man vielleicht nochmal angegriffen und nochmal erpresst wird, weil es kann ja auch sein, wenn die Leute sagen, ach, da haben wir einen zahlungswilligen Kandidaten, also einen guten Kunden. Warum sollen wir den guten Kunden dann einfach links liegen lassen, wenn wir schon einmal gut Geschäfte mit ihm gemacht haben?
Ja, so gesehen würde ich einen guten Kunden jetzt auch nicht unbedingt vergraulen wollen.
Ja, wobei diese guten Kunden, die wohl nicht so gerne in Verbindung mit Erpressern genannt werden möchten. Aber welche Maßnahmen sollen denn jetzt Unternehmen durchführen, um sich vor Cyberkriminalität zu schützen?
Ja, also hundertprozentige Cybersicherheit gibt es natürlich nicht. Das gilt selbst für eine kritische Infrastruktur, aber letzten Endes auch für ein kleines und mittelständisches Unternehmen. Aber das Wichtigste ist, dass man eben anfängt. Also es fängt schon beispielsweise damit an, dass ich Backups anfertige und diese Backups eben nicht in meinem Produktivnetzwerk drin habe, sondern irgendwo anders separat gelagert habe. Dann beispielsweise, dass ich Software-Updates regelmäßig installiere, sobald die verfügbar sind. Das ist ja auch kein Selbstzweck, weil wenn Hersteller Software-Updates herausbringen, können es natürlich einerseits Funktions-Updates sein, aber andererseits auch eine Schwachstelle, die unbedingt dringend ausgebessert werden muss. Und Cyberangreifer nutzen eben solche Schwachstellen, wenn sie ungepatcht sind, sehr gerne aus. Deswegen auch eben keine veralteten Betriebssysteme nutzen. Wenn wir daran denken, Apps zu installieren, dass wir eben nicht wahllos aus dem App Store irgendwelche Apps herunterladen und eben nur gucken, sind sie kostenlos oder wird eine bestimmte Funktionalität angepriesen, sondern auch die Frage, brauchen wir es wirklich? Und wer hat die ganzen Sachen eigentlich hergestellt? Und ich glaube eben über solche Dinge, gut, Virenscanner, da kann man sich drüber streiten, wie wirksam und wie tauglich die letzten Endes sind. Aber es kann eben auch nicht schaden, einen Virenscanner zu haben, wo eben die Signaturen mehrfach stündlich an der Stelle geupdatet werden. Letzter Punkt, und das betrifft, glaube ich, auch sehr, sehr viele Unternehmen hier aus dem Mittelstand in der Region. Und das ist das Thema der Mitarbeiter. Ja, also, dass die Mitarbeiter geschult werden, das betrifft nicht nur irgendwie die Mitarbeiter selbst, sondern auch die Geschäftsleitung. Dass man eben auch Bescheid weiß, also was Angriffsvektoren sind. Also dass zum Beispiel auch Cyberangriffe ausgeübt werden können, die eben ganz einfach über soziale Netzwerke angebahnt werden. Das nennt man Social Engineering. Oder dass man beispielsweise auch auf dieses Thema E-Mail-Anhänge achtet.
Genau, ich wollte gerade sagen, gibt es da Beispiele? Also es gibt ja die berühmte E-Mail nach dem Motto, mein Verwandter in Amerika, von dem ich nie gehört habe, hat jetzt 80 Millionen Euro geerbt und er will mir 5 Millionen geben, wenn ich da irgendwas anklicke.
Ja, sowas gibt es auch, aber das ist natürlich schon sehr plump. Also da gibt es unterschiedlichste, okay. Also je nachdem auch, wie lohnenswert ein Ziel ist. Also beispielsweise gibt es auch Cyberangreifer, die sagen dann, wir führen sogenannte Spearfishing-Kampagnen durch. Das heißt, wir forschen ein Unternehmen gezielt aus vorher, gucken, wer arbeitet wo, wie heißen die Menschen, bahnen vielleicht schon Kontakt über soziale Netzwerke an und fragen die so ein bisschen, was machst du gerade, in welcher Abteilung bist du tätig? Und dann mit diesen ganzen Informationen bastelt man dann beispielsweise beispielsweise auch eine täuschend echte E-Mail, die dann zum Beispiel von der Geschäftsleitung kommen kann und man sagt, ja, hier Herr XY, Sie arbeiten ja gerade in diesem Projekt, wir haben hier ein ganz dringendes Anliegen im Rahmen dieses Projekts, das irgendwie jetzt sofort bearbeitet werden muss und die Geschäftsleitung erwartet in einer Stunde einen Bericht. Und man setzt die Leute natürlich dann auch so ein bisschen unter psychischen Druck, damit eben diese Abwehrmechanismen ausgeblendet werden und man dann einfach irgendwas anklickt, nur weil man auf einmal nicht mehr weiter an andere Dinge denkt.
Okay, das ist doch relativ weitreichend oder auch weitreichende Vorbereitung, um so einen Hackerangriff durchzuführen.
Ja, also das wäre jetzt das eine Extrem an der Stelle. Natürlich haben wir massenhaft E-Mails, die irgendwie verschickt werden, wo irgendwelche kuriosen Anhänge drin sind oder dass wir irgendwie auf schlecht gemachte Banking-Seiten zum Beispiel gelockt werden oder dass man beispielsweise auch sagt, ihr Postfach ist irgendwie voll und sie müssen jetzt irgendwie irgendwas validieren mit ihrem Passwort, damit das wieder zurückgesetzt wird. Das sind natürlich die billigen Sachen und vieles kann man eben auch schnell erkennen, weil es einfach schlecht gemacht ist. Und im Zweifelsfall gilt halt immer, wenn man so eine Nachricht bekommt von jemandem, den man nicht kennt, einfach mal zum Telefonhörer greifen und anrufen und fragen, ist das denn jetzt wirklich so? Hast du mir das wirklich geschickt?
Einfach nachfragen, alles klar. Aber tatsächlich finde ich persönlich, dass diese Phishing-Mails irgendwie immer besser werden. Die sind nicht mehr so unprofessionell. Also dieses früher mit dem, weiß ich nicht, Rechtschreibfehler und dann steht da lieber Frau oder sowas. Das ist ja, wobei meine Sparkasse, die würde mich jetzt natürlich nie fragen, dass ich irgendwie meine Daten nochmal über irgendeinen Link eingebe.
Ja, am besten ist es immer ganz genau hinzuschauen, wenn mal so eine Mail in dem Postfach landet.
Aber jetzt zurück zu Dennis Kipka.
Hackerangriffe, Cyberkriminalität nimmt jedes Jahr zu. 2024 wird ein erneuter Anstieg erwartet. Es gibt mehr Hacker, also gibt es mehr Opfer oder potenzielle Opfer. Ist es so?
Ja, also ich sehe es immer, das ist eigentlich so ein Verhältnis, je mehr, also je erfolgreicher eigentlich dieses Produkt ist, was angeboten wird, also Cyberkriminalität, umso mehr Kunden gibt es natürlich auf der anderen Seite. Also die Betroffenen sind eigentlich die Kunden, weil diese, also Hacker nennen wir es jetzt einfach mal, sind natürlich Menschen, die oftmals sehr operationalisiert arbeiten. Und man stellt sich ja gemeinhin irgendjemand vor, der halt in so einem Keller sitzt und dann irgendwie da vor sich hinschreibt. Solche Menschen gibt es natürlich auch, aber ein Großteil von Cybercrime ist mittlerweile hochprofessionell organisiert. Also wir hatten ja zum Beispiel vor kurzem Enthüllungen, dass die Volksrepublik China Privatunternehmen engagiert, um eben Cyberangriffe durchzuführen, um Wirtschaftsspionage auszuführen. Und das sind Unternehmen, also da arbeiten Menschen mit Sozialversicherung drin, die haben Urlaub, die haben Vorgesetzte, das ist alles und Projekte, das ist alles von Anfang bis zum Ende durchdacht. Und das gilt für viele Fälle und das ist eben der Punkt, wo man auch sieht, Cyberkriminalität ist eben hochlukrativ und das ist für die nichts anderes als ein Geschäftsmodell. Ich verschlüssel deine Daten und wenn du den Schlüssel haben möchtest, dann ist das ein Service von uns und dafür musst du dann bezahlen.
Sie haben es angesprochen, also von der chinesischen Regierung beauftragte Unternehmen hacken weltweit Systeme. Es gibt auch diesen Report, der spricht ja auch, dass auch in Russland das gemacht wird, dieses Geschäftsmodell, ich nenne es mal in Anführungszeichen Geschäftsmodell, auch im Iran. Staatliche Seite genehmigt kriminelle Machenschaften.
Ja, da muss man natürlich differenzieren. Also Iran und Russland sind natürlich nicht eins zu eins mit China gleichzusetzen. Bei China ist es natürlich so, es wird sehr viel Wert auf hochqualitative Informationen gelegt. Also Industriespionage, Wirtschaftsspionage, die Ausspähung von Staaten ist da schon ein wichtiger Punkt. Und bei den Chinesen ist es so, man will eben möglichst lang unerkannt in den Netzwerken drinbleiben, um möglichst viele Informationen ziehen zu können. Wohingegen die Angriffstaktik, die jetzt beispielsweise auch von iranischen Gruppierungen und von russischen Gruppierungen verwendet wird, ein doch deutlich stärkeres politisches Kalkül hat. Also wie kann ich beispielsweise auch Cyberangriffe nutzen, um die Moral einer Gesellschaft zu schwächen. Das heißt, da geht es teilweise auch natürlich auch um Informationen, aber da geht es noch stärker als bei den Chinesen eben der Fall ist darum, wie kann ich öffentlichen Schaden sichtbar machen. Also wie kann ich zum Beispiel den größtmöglichen Schaden irgendwo generieren, indem ich Daten lösche, indem ich eine Website öffentlich zerstöre, die oft aufgerufen wird, indem kritische Infrastrukturen vielleicht nicht mehr funktionieren und dadurch die Bevölkerung verunsichert wird. Aber das ist oft so, dass solche Angriffe mittlerweile von Staaten entweder direkt durchgeführt werden oder eben mit erheblichen Geldern, erheblichen Summen finanziell unterstützt werden. Das heißt, die Staaten hacken nicht unbedingt selbst. Das ist vielleicht auch gar nicht erwünscht, weil man das nicht unbedingt zurückverfolgen möchte. Mit China haben wir jetzt ja natürlich ein besonderes Beispiel mit diesen quasi Preislisten, die da jetzt vor kurzem auch veröffentlicht wurden. Aber es ist eben so, dass es wirklich also ein Geschäftsmodell ist, wo eben auch viele private Hackerkollektive und Unternehmen drin hängen und die machen das dann einfach als staatliche Auftragsjobs.
In diesem Report werden Russland, China und Iran explizit genannt. Sie haben ja gesagt, China größtenteils wegen Industriespionage, Russland, Iran, um die Gesellschaft zu demoralisieren. Mhm. Machen die westlichen Länder sowas nicht auch? Also westlichen Länder im alten Begriff nochmal. Also machen wir nicht auch und Amerika nicht auch Industriespionage oder greifen wir nicht auch eine andere Gesellschaft an durch Hackerangriffe? Findet so ein digitaler Weltkrieg eigentlich schon statt?
Also ich würde es jetzt nicht als digitalen Weltkrieg bezeichnen. Natürlich ist es so, dass auch europäische Behörden, also wir haben ja auch einen Bundesnachrichtendienst, die haben ja natürlich auch die Informationsbeschaffung zum Ziel, oder auch US-amerikanische Behörden, und darüber hinaus gibt es die sogenannte Five Eyes Allianz, da hängen zum Beispiel auch Kanada, Australien, die Vereinigten Staaten und United Kingdom, also Großbritannien drin, die haben natürlich umfassende Spionageoperationen an der Stelle auch. Aber man muss sich natürlich auch immer fragen, was ist das für ein Regime, was das Ganze stützt? Also ist es ein demokratisches Regime? Ist es ein Regime, was letzten Endes eine Verfassung hat? Und wir haben auch gesehen, dass das natürlich auch bei an sich demokratischen Staaten ganz schnell ein erhebliches Chaos geben kann. Also vielleicht ändert sich noch jemand zurück. Das war jetzt vor knapp über 10 Jahren, Summer of Snowden, dieser Whistleblower Edward Snowden, als er eben bekannt gegeben hat, dass die USA ein geheimes Überwachungsprogramm unterhalten. Das hat sich ja PRISM genannt und das war von der National Security Agency, der NSA, wo eben Schnittstellen von allen großen Big Tech-Konzernen, also Yahoo zum Beispiel, Microsoft, in Richtung US-Sicherheitsbehörden gewesen sind. Das kam natürlich globalpolitisch überhaupt nicht gut an.
Aber wenn ein demokratischer Staat, ich sag mal so, kriminell hackt, dann ist er ja auch kriminell.
Ja, also man muss sich jetzt natürlich überlegen, was ist kriminell? Und wir bewegen uns natürlich auch in einem Rahmen, wo man sagt, also das eine ist Informationsbeschaffung, also nachrichtendienstliche Aktivitäten unterhält jeder Staat. Und das ist eben oftmals auch geheim. Und da wissen wir auch teilweise in Deutschland nicht so genau, was passiert. Und ich glaube, dass da eine ganz erhebliche Grauzone ist. Aber wenn wir natürlich darüber reden, dass kritische Infrastrukturen, also versorgungsrelevante Infrastrukturen angegriffen werden, dann ist das meiner Meinung nach auch eindeutig völkerrechtswidrig. Und wir in Deutschland reden ja schon lange darüber, also so digitale Gegenschläge, Hackback, Cyberwar, das ist ja vor allen Dingen jetzt seit dem Russland-Ukraine-Krieg immer noch ein brennendes Thema. Wer darf das eigentlich machen? Und in Deutschland darf sowas tatsächlich eigentlich nur, wo wir sagen, wir greifen Staaten digital an. Das darf weder eine Polizeibehörde oder noch ein Bundesnachrichtendienst machen. Das darf eigentlich nur die Bundeswehr. Und die haben ein spezielles Kommando dazu. Das nennt sich Kommando Cyber- und Informationsraum. Das wäre dann dafür zuständig. Aber das kann natürlich nicht einfach so tätig werden, sondern dafür braucht es natürlich einen Beschluss des Bundestages.
Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen noch nicht vom digitalen Dritten Weltkrieg reden. Wird der Dritte Weltkrieg, wenn es den blöderweise auch geben wird, digital stattfinden größtenteils?
Nein, also keinesfalls. Der Cyberwar hat ja jetzt auch nicht bislang stattgefunden. Also weder jetzt bei dem Krieg in Israel noch bei dem Russland-Ukraine-Krieg. Das Hauptgeschehen findet natürlich im physischen Bereich statt. Und wir alle sind natürlich auf physische Infrastruktur angewiesen. Was wir hier sehen an Cyberaktivitäten ist vorrangig eine Begleiterscheinung von physischen, also mit konventionellen militärischen Mitteln geführten Operationen.
Das wäre ja noch schöner, wenn die Polizei und die Behörden irgendwelche Cyberangriffe starten könnten.
Tja, bei uns scheint das schwierig zu sein. Das haben wir ja gerade gehört. Und wie Dennis Kenshi-Kipke ja eben auch gesagt hat, können solche Hackerangriffe auch eine Gesellschaft demoralisieren. Ich habe ihn mal gefragt, wie das genau gehen kann.
Ja, also wir haben ja auch zum Beispiel Wahlen zum Europäischen Parlament, die jetzt im Juni anstehen. Und wir können eigentlich sagen, so 2024 ist so ein globales Superwahljahr so ein bisschen. Und wenn man sich zurückerinnert, beispielsweise an die Trumpschen Präsidentschaftswahlen, da gab es ja auch schon nachgewiesenermaßen Behauptungen, die dann eben gesagt haben, das wurde durch russische Akteure getriggert. Und es geht um zwei Dinge an der Stelle. Wie kann ich den Wahlprozess manipulieren? Und das ist natürlich dann insbesondere relevant, wenn der Wahlprozess digital stattfindet, was hier in Deutschland noch nicht der Fall ist, aber eben in den USA mit den Wahlmaschinen, wo eben auch Cybersicherheitsvorfälle in der Vergangenheit auch mehrfach festgestellt wurden. Und der zweite Punkt ist eben Desinformation, Fehlinformation, diese ganzen Fragestellungen. Und da haben wir natürlich auch das Thema KI, was dort in ganz erheblicher Weise reinspielt. Das heißt, wir sehen ja jetzt schon im Russland-Ukraine-Krieg, aber auch im Krieg jetzt in Israel, dass ganz viel falsche Informationen ausgespielt werden. Also zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Foto, wo eben zu sehen war, oder ein Video, wo eben zu sehen war, wie angeblich eine Drohne Drohne oder ein Flugzeug abgeschossen wird in diesem Krieg. Aber das ist dann letzten Endes nur ein Ausschnitt aus dem Computerspiel gewesen. Und wir sehen mittlerweile auch haben den Punkt erreicht, dass Generative AI in der Lage ist, nicht nur Text zu generieren auf Anforderung, sondern auch realistische Bilder bis hin zu realistischen Videos. Und damit wird es natürlich für jeden möglich, nach seiner Couleur Desinformation zu streuen. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt den US-Präsidentschaftskandidaten nicht leiden kann, dann lasse ich einfach Videos generieren, kreiere mir Fake-Accounts auf verschiedenen Plattformen und sozialen Netzwerken und spiele dann irgendwo diskreditierende Fake-Videos aus und tue so, als ob die echt sind.
Da kann man sich doch gar nicht mehr schützen. Also ich als Bürger kann doch gar nicht mehr unterscheiden, was ist Fake und was ist wirklich real, wenn sowas im Internet auftaucht.
Ja, deswegen hat die Europäische Union auch solche Probleme, irgendwie jetzt Gesetzgebung im Bereich künstliche Intelligenz oder Plattformregulierung durchzusetzen. Natürlich kann man sagen, ja, hier in der Europäischen Union, da wird irgendwie der Einsatz von bestimmten Technologien verboten oder beschränkt. Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wo kommen die Bedrohungen eigentlich her? Und die kommen eben nicht aus den Staaten, die so extrem massiv reguliert sind, wo alles überwacht wird und behördlich kontrolliert wird, sondern die kommen aus Drittstaaten. Und da kommt eben auch oft Desinformation her. Also es ist hinlänglich bekannt, dass beispielsweise auch von russischer Seite Desinformation gestreut wird, massiv mit Tausenden von Accounts zum Beispiel in der Ukraine, um die Bevölkerung zu demoralisieren, dass aber auch eben in Deutschland schon mehrfach massiv Einfluss genommen wurde auf die öffentliche Meinung über versteckte Kanäle, in dem eben prorussische Propaganda gestreut wurde oder womit eben gerechtfertigt wurde, dass dieser Angriffskrieg geführt wurde. Aber wir sehen es zum Beispiel auch in China, dass eben antichinesische Ressentiments dann irgendwie in sozialen Medien dann auf einmal nicht auftauchen. Das betrifft beispielsweise auch TikTok, also wo es zum Beispiel auch um die Unterdrückung und Verfolgung von Minderheiten der Volksrepublik China wie die Uiguren ging. Oder dass eben auch falsche Propaganda gemacht wird, was jetzt das Verhältnis zwischen China und Taiwan anbelangt. Also die Möglichkeiten sind da grenzenlos. Und wir leben jetzt natürlich auch in einem Zeitalter globaler politischer Spannungen. Und die Weltlage hat sich einfach geändert. Also wir leben nicht mehr im Jahr 2019, sondern in diesem Jetzt hier. Und politische Spannungen nutzt man natürlich dann auch sehr gern, um eine Gesellschaft zu spalten. Und das kann man natürlich mit Fake News und Desinformation sehr, sehr gut vorantreiben.
Wir leben in einem Zeitalter von politischen Spannungen. Ich glaube, es ist sehr lange her, dass es solche Spannungen schon mal gab, weltweit. Hat das Internet da seinen Teil dazu beigetragen?
Ich würde jetzt nicht an sich dem Internet die Schuld geben. Also ich sehe das Internet in erster Linie immer noch als Informationsquelle an und nicht primär als Bedrohung. Aber wir müssen natürlich mehr denn je aufpassen, welche Informationen wir lesen, welche Informationen wir vertrauen und was wir gegebenenfalls als richtig einschätzen. Also wenn man sich mal anschaut, wie ist die Informationsdichte in den Anfängen des Internets gewesen 1995, wie ist die Informationsdichte jetzt? Und wenn sich einige Ältere vielleicht auch noch zurückerinnern, ich erinnere mich selber auch noch dran zurück, wenn man in den 90er Jahren was im Internet gesucht hat, konnte man manchmal froh sein, dass man überhaupt was gefunden hat zu irgendwelchen Themen, ja. Und heutzutage ist es so, egal was ich eingebe, ich finde immer irgendwelche Ergebnisse und kriege irgendwas ausgegeben. Aber natürlich muss ich mir die Frage stellen, je mehr Material da ist, zu welchem Thema auch immer, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für Fehler. Das ist einfach ein naturwissenschaftliches Gesetz.
Haben Sie so einen Tipp für den ganz normalen, stinknormalen Bürger, für die ganz normale Bürgerin, was man machen kann, um nicht auf Falschinformationen reinzufallen?
Ja, also viel wird ja auch über soziale Medien letzten Endes geteilt oder teilweise auch Messenger-Dienste. Und da hat man ja öfters mal, also viele Menschen nutzen ja WhatsApp und dass da so Kettenbriefe drin sind, wo irgendwas dann beliebig weitergeleitet wird, irgendwelche Kacheln, irgendwelche Zitate. Das ist schon mal schlecht. Also das ist ja nicht überprüft worden. Irgendjemand leitet das weiter und dann leite ich das weiter und dann entwickelt sich am Ende so eine Massenbewegung daraus. Und beispielsweise auch, wenn man Dinge liest, die jetzt irgendwie besonders kontrovers sind und wo man vielleicht Zweifel hat, dann sollte man vielleicht auch nochmal schauen, berichten alternative Nachrichtenportale ebenfalls darüber an derselben Sache, indem man die entsprechenden Schlagworte in eine Suchmaschine eingibt. Und ich kann jedem nur empfehlen, nicht ChatGPT oder andere Tools von Generative AI zu nutzen, um Fakten zu überprüfen. Weil da kann es auch durchaus sein, dass eben diese KI mit falschen Trainingsdaten gefüttert wurde, wo eben falsche Informationen dann drinstehen und sich diese Desinformation dann noch weiter fortsetzt. Also das kann man eigentlich nur allen Hörerinnen und Hörern jetzt sagen, ersetzt eure normale Internetrecherche nicht einfach durch eine Frage an Generative AI, weil das wäre ein ganz großer Fehler.
Und dann nimmt die KI da irgendwelche Infos von einem Wikipedia-Eintrag, den irgendwer aus Jux da erstellt hat, und zack, steht da, dass Hagen Wolf Bundeskanzler war. Das kann alles passieren, Hagen.
Ja, okay, aber das ist jetzt nicht so tragisch, wenn ich mal Bundeskanzler war. Tragisch sind so solche Fake-Verleumdungen oder noch Schlimmeres.
Ja, das auf jeden Fall. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Ich finde, die künstliche Intelligenz, die ist auch langsam echt ein bisschen gruselig.
Ja, ich habe da auch so ein bisschen Bammel davor. Und ich denke, wir stehen da vor so einem neuen Quantensprung, was das Internet betrifft.
Ja, aber jetzt stehen wir erstmal vorm Ende dieser Folge. Wir hoffen, wie immer, dass es euch gefallen hat. Falls ja, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung bei Spotify und Co.
Und folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook unter mk-podcasts. Und ja, vergesst nicht Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis nächste Woche.
Schönes Wochenende.